Was? Audio mit Michael Weiland.
Liebe Hörer, wir wollen uns heute mal ein bisschen monothematisch beschäftigen, natürlich mit Autos, weil das tun wir immer. Aber wir sprechen jetzt zunächst mal nicht über die Autos als solche, sondern über bestimmte Teile an Autos. Und bevor wir aber zu diesen Teilen kommen, muss ich noch so einen kleinen Schlenker machen, weil wir sind bei einem Hersteller, der seine Fahrzeuge und seine Motoren, über die wir gleich sprechen werden, der Ansicht der meisten Leute nach in Korea entwickelt und baut. Und ich sag's Ihnen ehrlich, mein Koreanisch ist dermaßen schlecht, dass ich mir einen gesucht habe, der das perfekt auf Deutsch kann. Das ist Jürgen Grimm und ich bin auch nicht in Korea. Und jetzt lösen wir das Ganze mal ein bisschen auf. Sie arbeiten auch zumindest nur ganz selten mal in Korea.
Wir haben hier entsprechend im Frankfurter Raum unser Entwicklungszentrum gebaut, weil wir die Nähe zum Flughafen suchen, auch die gute Infrastruktur jetzt durch die angebundenen Autobahnen auch mit nutzen und sind natürlich da in dem Sinne sehr zentral zu allen Zulieferern, mit denen wir in Deutschland arbeiten. Das war für uns die wesentliche Entscheidung, damals das Entwicklungszentrum gerade in Deutschland zu bauen, weil wir auch dann, da kommen wir im Nachhinein noch drauf, im Mutterland des Otto und des Dieselmotors eigentlich von unserer Seite sagen, wenn wir da bestehen können, dann können wir auf dem ganzen Weltmarkt bestehen.
Das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen. Also ich meine, Flughäfen gibt es überall. Ich war noch nicht auf dem Flughafen Ihres Herstellerlandes. Sie merken, ich umschiffe jetzt, in welchem Ort dieser Flughafen ist, weil ich will mich ja nicht restlos blamieren, weil gerade bei Korea haben wir ja die berühmten Teile Nord und Süd. Also das umschiffe ich jetzt ganz elegant. Aber Fakt ist, es gibt Flughäfen überall auf der Welt und Sie hätten natürlich genauso gut in Paris oder sonst wo das machen können. Aber dieser Hinweis auf das Land des Otto- und Dieselmotors hat natürlich eine gewisse Logik.
Ja, selbstverständlich. Also wenn man schaut, Hyundai ist ja ein weltoffener Konzern. Wir sind auf allen Weltmärkten tätig. Und für uns war damals eben wichtig, wenn man auch gerade eine Marke sein möchte, die sich zukünftig ökologisch positioniert, dass man auch Antriebe braucht, die dem Anspruch gerecht werden. Und da war für uns der Punkt, als wir vor 10 Jahren hier angefangen hatten, hatten wir nahezu keine Dieselmotoren oder die nur von fremden Zulieferern entsprechend gekauft. Und damals war eben der Ansatz, Dieselmotoren ja selbst zu entwickeln. Wo könnte man das besser machen als im Heimatland des Dieselmotors von Rudolf Diesel in Deutschland? Und das war der Hauptbeweggrund, warum man hierher gekommen ist, um sich auch am Markt hier mit den Besten messen zu können.
Ich vermute ja mal, dass es generell bei vielen Autokäufern so ist, dass die überhaupt keine Vorstellung davon haben, aus wie vielen Bereichen diese Autos zusammengesetzt werden, also aus wie vielen Teilen. Da ist man ja sowieso immer völlig irritiert, wenn man diese Zahlen hört, wobei man natürlich immer ein bisschen aufpassen muss. Also 500 Schrauben, es sind im Auto ja nichts, aber wenn wir von richtig großen Teilen reden, wir haben eben, was unsere Hörer zwangsläufig nicht mitkriegen konnten, im Vorgespräch an sogenannten Motorschnittmodellen gestanden. Das sind für diejenigen, die damit nichts anfangen können, in aller Regel Motoren, die so ein bisschen verglast sind, also nicht wirklich durchgeschnitten sind, aber wo man dann relativ gut die Funktionsweise sehen kann. Und da haben sie gesagt, das ist von der Firma, das ist von der, das ist von Bosch und so weiter und so fort.
Ja, für uns ist es natürlich wichtig, wenn Sie einen Motor bauen wollen, der höchste Qualitätsansprüche und technisch auf höchstem Niveau ist, dann bedient man sich da natürlich auch den Herstellern, die selbst sich auf höchstem Niveau sehen. Und das heißt also, wir machen in unserem Rahmen schon die Entwicklung des Motors selbst, aber bedienen uns dann natürlich der Komponenten, wie jetzt eines Einspritzsystemherstellers, die Firma Bosch, oder Turbolader kommen von der Firma BorgWarner, die in Deutschland früher mal als KKK auch bekannt war. Und somit bringen wir natürlich auch diese Qualität in unsere Produkte ein, machen die damit entsprechend technologisch innovativ und qualitativ auf dem höchsten Niveau anspruchsvoll. Und natürlich auch durch unser Engineering hier tragen wir damit Rechnung, dass wir die 5 Jahre Garantie, die wir auch geben, natürlich dann auch intern abgeprüft haben, die auch langfristig garantieren können.
Da haben wir eben ja auch schon mal kurz drüber gesprochen. Es gibt ja viele Unternehmen, die gerne, ich rede jetzt nicht nur von der Autoindustrie, die gerne alle möglichen Garantieversprechen geben, wo ich mich dann oft frage, wo kriege ich die Garantie her, wenn die Firma längst im Konkurs ist? Weil wenn wir jetzt wieder aufs Auto zurückkommen, wenn Ihnen ein Motor nach dem anderen platzen würde, dann wäre irgendwann der Konzern pleite, egal wie viel Geld er woanders verdient. Also insofern ist natürlich richtig, Sie können nur so eine Garantie geben, wenn Sie auch sicher sind, das geht gut.
Das ist in dem Sinne auch so. Das heißt, wir ziehen die Zulieferer von unserer Seite auch mit uns. Wir haben eigene Zulieferer, wie zum Beispiel die Firma Hyundai Mobis, die einen Großteil unserer Komponenten liefert. Dann haben wir unter anderem auch Joint Ventures mit Bosch, die Firma Kefico zum Beispiel, in denen wir gezielt mit unseren Lieferanten auch Produkte speziell für uns nochmal engineeren, die dann zusammen mit den Lieferanten bei uns auf eigenen Anlagen produzieren und natürlich insofern das Produkt vom Anfang bis zum Ende kennen. Und nur wenn man den Produktablauf kennt, dann kann man auch die Garantie und die Qualität natürlich von Anfang bis zum Ende kontrollieren, spezifizieren, auch garantieren.
Ich würde gerne noch mal auf die Tatsache eingehen, dass Sie hier in Deutschland sitzen. Wir haben eben darüber gesprochen, so ein Auto wird ja im Prinzip weltweit teilweise hergestellt. Also man glaubt manchmal, das Auto ist aus Korea, dabei wird es, was weiß ich, in England oder in Frankreich oder sonst wo hergestellt. Für den Kunden ist ja eigentlich nur entscheidend, dass die Qualität so ist, wie er sie braucht. Und mal abgesehen davon, der Ingenieur oder die Ingenieursgruppe, die dran arbeitet, auch weiß, wie ist das Befinden dieser Leute. Das ist ja gerade oft so, das Asiatische, das ist jetzt nicht Ihr Bereich, da wären wir mehr beim Design, aber das asiatische Kunden ja gerne dieses viel Chrom und so weiter mögen und sehr wuchtig. Und das etwas ist, was in Europa vielleicht gar nicht ankommt. Bei Motoren, die man ja gar nicht sieht, stelle ich mir natürlich dann die Frage als unbeleckter Kunde, was ist denn für mich jetzt der Unterschied? Also wenn es Ihnen nur darum geht, diese tolle Qualität zu liefern, dann können Sie auch die Ingenieure in Deutschland kaufen oder einkaufen, einstellen und nach Korea schaffen.
Ja, ein Fahrzeug ist ja nicht unbedingt nur, dass ich aus Tabellenwerten wie PS und Drehzahl zusammensetzen lässt. Das Fahrgefühl, was jeder Kunde spüren kann, das versuchen wir natürlich in unsere Produkte auch ganz klar mit reinzubringen. Und deswegen bedienen wir uns natürlich auch Ingenieure nicht nur aus Deutschland, sondern wir haben hier bei mir in dem Entwicklungsbereich bis zu 17 Nationalitäten. Das heißt, wir haben Italiener dabei, die an sich schon ein bisschen mehr temperamentvoller sind. Und ich denke, das spürt man unseren Produkten auch an, dass wir diese Kombination machen von qualitätsbewussten und ingenieurverliebten Deutschen und dann natürlich auch andere Leute, die ein bisschen Charisma mit in Fahrzeuge reinbringen, was man auf dem Design an der anderen Seite ja auch sieht.
Nun ist es ja so, dass, und deswegen habe ich eben auch dieses Beispiel angesprochen, dass in anderen Ländern ja andere Gewohnheiten gegeben sind. Der Amerikaner beispielsweise, und meines Wissens nach liefern sie Fahrzeuge ja auch nach Amerika, hat eine andere Art des Fahrens, die Leute grusen gerne. Der Deutsche, zumindest solange er sich das noch leisten kann, tritt gern mal das, ich sage immer das Hebelchen auf Null, also sprich, gibt gerne mal Vollgas. Motoren müssen da völlig anders abgestimmt sein. Du warst früher, musste viel mehr mechanisch gemacht werden. Heute kann man natürlich sehr viel mit Elektronik machen.
Wir haben natürlich mittlerweile sämtliche Komponenten durch den Einzug der Mechatronik auch ins Fahrzeug mittlerweile elektrifiziert. Das heißt, wir haben schon die Möglichkeit, wir entwickeln einen Motor und können den Motor, je nachdem, ob er jetzt in einem i30 verbaut wird, der schon ein Mittelklassefahrzeug ist oder in einem i40-Fahrzeug verbaut ist, das noch ein bisschen mehr komfortorientiert ist, können wir dem Fahrzeug natürlich sein individuelles Tuning geben, natürlich auch dem Kunden dann speziell, ob er mehr dynamisch fahren möchte oder mehr komfortorientiert, auch verschiedene Fahrprogramme dann zukünftig mitgeben, dass ich das Fahrzeug auch dem Kunden speziell anpassen kann.
Nun haben Sie gerade angefangen, in die Nomenklatur einzusteigen. Das wäre jetzt natürlich sowieso der Punkt. Wobei ich wollte eigentlich nicht mit der 3 für 30, sondern eigentlich mit der 4 für 40 anfangen. Natürlich ist auf der IAA jetzt vor ein paar Tagen der i30 vorgestellt worden, aber der ist noch nicht auf der Straße, wenn ich das momentan überschaue. Was aber auf der Straße ist, ist der neue i40 Kombi. Wenn ich sagen würde, das ist für Sie im Moment so das Töpfelchen auf dem i, würden Sie mir da zustimmen oder sagen Sie, nee, da haben wir noch ganz andere Sachen?
Also wir haben mit dem i40er das erste Mal realisiert, was man eigentlich von unserer Seite her geplant hat. Wir konnten ein Raumkonzept realisieren, das heißt den ersten großen Kombi von Hyundai in dem Segment, das normalerweise schon sehr von deutschen Herstellern wie jetzt VW mit dem Passat dominiert war. Und wir haben es damit erreicht, dass wir sagen, wir bauen den Motor so kompakt wie möglich, haben damit den Designern die Freiheit gegeben, den Fahrzeugraum so optimal und vom Raumgefühl her zu gestalten. Und das andere ist, vom Chassis außenrum wurde das Fahrzeug das erste Mal hinsichtlich Aerodynamik so optimiert. Das heißt, wir haben hinten eine definierte Abrisskante, haben einen Kombi, der eine coupéhafte Silhouette hat, haben einen vollkommen verkleideten Unterboden, der sehr strömungsgünstig ist. Wir nutzen im Vorderwagenbereich, dass wir den Kühler bedarfsgerecht zu- und abschalten können. Und somit waren wir eben in der Lage, ein großes Fahrzeug zu bauen, das trotzdem über den besten Kraftstoffverbrauch in seiner Klasse auch verfügt.
Hätte mich auch gewundert, wenn Sie nicht zum Thema Kraftstoff gekommen wären. Denn ich meine, liebe Hörer, man muss das nochmal ganz klar sagen, der Jürgen Grimm ist eigentlich, ne, können wir sagen, so der Motorenpapst im Haus. Ja, kann man so sagen. Und normalerweise reden die spezifischen Fachrichtungen immer über ihre Sachen, dass der Designer nun unbedingt den Motormann lobt. Das ist verhältnismäßig in diesem Haus möglicherweise der Fall. Mit dem habe ich noch kein Interview gemacht. Aber ich finde es natürlich sympathisch, dass Sie auch das gesamte Auto sehen. Aber Ihr Anteil ist natürlich tatsächlich das Thema Motor. Und ich hatte das ja eben schon mal kurz angesprochen mit dem Hebelchen auf Null. Sprich, solange wir uns das noch leisten können, Vollgas zu geben. Und Sie sind eben jemand, der dafür sorgt, dass man sich das vielleicht noch ein bisschen länger leisten kann, weil einfach weniger durch die berühmten Zylinder durchgejagt wird, um das mal sehr flapsig auszudrücken.
Jetzt machen wir es doch mal so. Da ist doch das Automobil gar nicht so weit von den anderen Lebensgewohnheiten eines Menschen weg. Wenn man sieht, alles Fettarme schmeckt den Menschen in dem Moment auch nicht. Das heißt also, man kommt immer an den Punkt, dass man sagt, man muss nur da sparen, wo es auch wirklich Sinn macht. Und das machen wir natürlich auch. Deswegen versuchen wir zu kombinieren den Fahrspaß möglichst mit höchst effizienten Antrieben. Das haben wir mit dem Diesel eigentlich in dem Moment erreicht, dass wir zwei Leistungsvarianten gemacht haben für sehr kraftstoffbewusste Fahrer. Da haben wir den niedrigsten Verbrauch in seiner Klasse mit 113 Gramm CO2, und wir haben für die Leute, die jetzt wirklich auch gerne noch mal ein bisschen mehr, wie Sie sagen, das Gaspedal durchdrücken, dann ein Fahrzeug, das offeriert noch mal ein bisschen mehr Dynamik und hat nur einen geringfügig höheren Kraftstoffverbrauch. Dann somit können wir eben auch die Brücke schlagen zwischen dem Freude am Fahren und wirklich auch dann noch dem Gedanken, noch was für die Umwelt zu tun.
Ich finde es ja nett, dass Sie gerade so einen Werbespruch eines Konkurrenten benutzt haben. Aber Sie sind nicht der Einzige, witzigerweise, der diesen Spruch benutzt, Freude am Fahren. Ich hatte mich ja, als ich diesen i40 zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich ja verstiegen und habe gesagt, also mich erinnert der so im ersten Moment an einen 5er Touring. Wobei mir ist schon klar, ist eine Klasse drüber, aber einfach so von der Silhouette. Das habe ich dann auch mal in sozialen Netzwerken, in denen ich mich gerne bewege, zum Besten gegeben. Und dann hieß es, nee, der sieht so aus, und die anderen sagt, der sieht so aus. Es ist interessant, dass jeder seine eigene Meinung hat, woran ihn ein bestimmtes Fahrzeug erinnert. Das könnte uns ein Designer jetzt wahrscheinlich viel besser erklären, woran das liegt. Ich denke, das ist so eine Wahrnehmungsgeschichte. Wenn Sie jemand sind, der eine gestreckte Linie gut findet, dann sehen Sie in einem Auto diese Linie, wenn die da ist, natürlich direkt. Und wenn Sie sagen, ich mag so eine hohe Abrisskante, finde ich das auch toll. Beim Motor sind wir wieder an dem Punkt, wo das wieder ein bisschen schwieriger ist. Das merke ich ja erst, wenn ich drin sitze, den Motor anmache. Im Idealfall bei einem Diesel noch nicht mal merke, dass es ein Diesel ist.
Gut, wir haben natürlich mittlerweile auch gesagt, der Diesel ist in dem Moment schöner. Wir haben ja den Diesel über die ganzen Jahre eigentlich von seinen Ungezogenheiten hinweg erzogen. Das heißt also, Diesel sind heute nicht nur extrem sparsam, sondern mittlerweile extrem sauber. Wir verfügen in den Fahrzeugen komplett über einen Dieselpartikelfilter. Das heißt, der ist auch lebensdauerfähig. Und das gibt natürlich dem Fahrzeug schon den Touch, es ist sauber. Die Geräuschgeschichte ist natürlich so, über die Einspritzsysteme, die wir mittlerweile verwenden, können wir die Einspritzung in bis zu 5 Events unterteilen. Das heißt, also insofern kann man das sehr genau dosieren und kann somit das Verbrennungsgeräusch sehr, sehr sanft machen, was ja der Kunde dann in dem Sinn auch spürt. Dann verfügen wir natürlich auch über diverseste Maßnahmen, wie man das vorne sieht. Wenn man mal die Motorhaube aufmacht, hat der Motor so eine schöne Mütze auf, wie wir die gerne nennen, was das Beauty- und Akustikcover dann in dem Moment ist, was natürlich auch zum Geräuschkomfort nochmal sehr, sehr gut beiträgt.
Nun, ich werde bei den Hörern jetzt mal wieder was zugeben. Ich bin ja kein Motorenexperte. Ich bin ja auch kein Ingenieur wie Sie. Also ich komme von der anderen Seite. Ich komme mehr von der empfindenden Seite natürlich ans Auto dran. Deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig mit irgendwelchen Aussagen, die ich treffe, und mache da gerne ein Fragezeichen dran. Insofern hoffe ich, Sie können mir bestätigen, was ich vor einiger Zeit gelesen habe. Das Auto in Bewegung zu setzen, braucht ja enorm viel Kraft. Wenn das dann mal läuft, denn auf 150 oder 170 zu halten, ist ja eigentlich nicht die angeblich nicht die Schwierigkeit. Also ich brauche da viel weniger. Nur gibt mittlerweile Hersteller, die sagen, wir haben 8 Zylinder und von denen sind dann nur noch 2 im Einsatz. Ist das so eine Richtung, mit der Sie auch arbeiten, oder mit welcher Technik arbeiten Sie, um die Verbräuche hinzukriegen, um diese 113 Gramm mal anzusprechen? Das ist ja locker unter den 120, von denen da immer geredet wird.
Also es gibt ja verschiedene Maßnahmen, wie man das erreichen kann. Und natürlich ist ein Fahrzeug immerhin eine Kombination aus vielen Einzelmaßnahmen. Wir haben ja vorhin schon mal kurz angesprochen, wir machen mittlerweile, Aerodynamik spielt bei dem Fahrzeug eine große Rolle, speziell wenn Sie höhere Geschwindigkeiten fahren. Und dann ist natürlich auch der Motor, dass man den Motor für seine Betriebsbereiche optimiert. Und wir für uns haben natürlich gesagt, wir machen den Motor durch die Abgasturboaufladung mit einem sehr, sehr fülligen Drehmomentverlauf, auch so, dass wir 6-Gang-Getriebe fahren können, die dann bestimmte Spargänge auch haben, mit denen man schön grüßen kann. Das heißt also, das Drehzahlniveau von dem Motor ist sehr niedrig. Sie haben einen angenehmen akustischen Komfort und der Motor wird in seinem optimalen Betriebsbereich empfunden oder betrieben und Sie empfinden dann nicht, dass der Motor zu träge ist, wenn Sie dann wieder beschleunigen wollen.
Reden wir jetzt mal über die Motoren speziell im i40, weil wir haben jetzt uns eigentlich hauptsächlich darüber unterhalten, was passiert generell. Ihr Steckenpferd scheint mir ganz klar der Diesel zu sein, kann ich aber auch gut verstehen. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, mir kommt kein Diesel ins Haus, aus welchen Gründen auch immer, die, ja, für die halt eben der Diesel von früher nagelt und rußt und stinkt. Und das sind auch die Leute, die behaupten, bestimmte Autos rosten immer noch. Und damit meine ich nicht ihre Autos, aber es gibt ja Hersteller, die angeblich im Prospekt schon gerostet haben. Und das stimmt ja heute auch nicht mehr. Also zwischen dem, was der potenzielle Kunde glaubt und was Realität ist, sind ja meistens zwei Paar Schuhe. Aber Sie haben halt eben sowohl Diesel als auch Benzin am Angebot. Gehen wir mal die Palette beim i40 durch.
Also wir haben hier neben dem Diesel, was mein Steckenpferd schon ist, da komme ich auch von der ursprünglichen Entwicklung her. Aber ich denke, Hyundai hat sich mittlerweile auch bei den Benzinmotoren Namen gemacht. Wir haben ja da als Einstiegsmotorisierung den 1,6 Liter Benziner, der auch mittlerweile sehr fortschrittlich über Benzin-Direkteinspritzung verfügt. Und damit haben wir eben auch die Möglichkeit, dem Kunden ein günstiges Aggregat anzubieten, was aber auch für seine Klasse und trotzdem über einen sehr guten Kraftstoffverbrauch verfügt. Und damit decken wir eigentlich schon die gesamte Bandbreite dann auch ab.
Es gibt diesen wunderbaren Begriff Downsizing. Ich weiß nicht, ob Sie es eben vielleicht schon mal erwähnt hatten. Alle reden ja vom Downsizing und ich finde es immer so witzig, wenn mich dann jemand fragt bei irgendeinem Testwagen, den ich fahre, wie viel Kubik hat der? Und ich sage, naja, der hat 1200 oder ja, der kann ja gar nicht. Und der hat 50, ja, der kann ja gar nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz massiver Denkfehler zu glauben. Dieser Satz von früher, Hubraum ließe sich durch nichts ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum, habe ich jetzt gelesen. Stimmt heute halt nicht mehr.
Das kann man schon so sagen, weil wir hatten ja jetzt schon angesprochen, die Motoren haben mittlerweile viele Maßnahmen, mit denen man eine Dynamik erreichen kann, zum Beispiel durch Abgasturboaufladung. Auf der anderen Seite durch Benzin-Direkteinspritzung kann man die Motoren sehr effizient machen, kann trotzdem auch noch über einen Leistungsgewinn verfügen. Das heißt also, warum muss man in dem Moment immer auf große Motoren, die mit Sicherheit einen Komfortanspruch auch für ihren Markt noch haben, aber man kann die kleinen Motoren mittlerweile durch diese Maßnahmen, wie ich gesagt hatte, schon dahin bringen, dass man akustisch den Komfort hat und in dem Moment natürlich auch sagt, der Motor beschleunigt schön. Deswegen machen wir oftmals ein sogenanntes blindes Testing. Wir setzen die Leute in ein Fahrzeug rein, sagen, wie gefällt euch denn das Fahrzeug, wie fährt sich's denn und sagen ihnen im Nachhinein erst, was dann da für ein Motor drin war. Und dann kommen noch sehr überraschende Ergebnisse dann schon mal raus.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe vor langen Jahren auch oft mit Leuten darüber diskutiert, dass man nicht unbedingt ein Auto mit einem Stern kaufen muss, dass es eine ganze Reihe anderer Autos gibt, die das genauso gut können und wesentlich preiswerter. Dann habe ich oft gehört, ja, aber. Und irgendwann, als die Portemonnaies dünner wurden, kamen plötzlich meine Argumente zu mir zurück. Und die Leute haben gesagt, ja, aber das reicht ja. Die können das ja genauso gut und das kostet ja viel weniger. Sie werden aber jetzt auch merken, warum ich unbedingt mit dem i40 anfangen wollte. Ich wollte nämlich mit dem i40 starten, zum Downsizing kommen. Und wenn wir von kleineren Motoren reden, dann reden wir auch davon, dass wir einen kleineren Motor in ein kleineres Auto einbauen können. Hätten wir einen 12-Zylinder aus früheren Zeiten, der würde im i30 irgendwie nicht richtig reinpassen, oder?
Das ist sicherlich richtig und ich denke, wir haben den Brückenschlag schon geschafft, dass man in dem i30 mittlerweile auch den 1,4 Liter Motor haben, der über das Leistungsspektrum verfügt, wo früher vielleicht nur 1,8 oder 2 Liter Motoren waren und man dadurch natürlich auch den schönen Nutzeffekt hat, da bei uns ja nach wie vor noch eine Besteuerung bezüglich des Hubraums auch ist, dass man damit auch für den Kunden natürlich auf der anderen Seite noch ein bisschen was für den Geldbeutel tun kann und das werden wir sukzessive weitermachen. Das heißt, wir werden in Zukunft auch bei Hyundai noch kleinere Motoren sehen, die für kleinere Fahrzeuge, aber auch für größere Fahrzeuge sind und damit dann nochmal betonen können, dass Fahrspaß nicht unbedingt an einem kleinen Motor scheitern muss.
Es gibt ja auch da eine ganz interessante Konstellation. Da mache ich jetzt nochmal den Bogen zu diesem Hersteller, den wir eben zufälligerweise schon mal im Programm hatten. da war es lange Zeit so, oder ist auch heute noch so, dass die Typenbezeichnungen auch für die Motorenbezeichnungen stehen. Und da war es eine Zeit lang so, dass in den Autos größere, hubraummäßig größere Motoren drin waren, als außen drauf stand, weil man gesagt hat, wenn der größere Motor draufsteht, also von mir aus statt 2 Liter, 2,5 Liter, dass die Leute gesagt haben, das Auto ist zu teuer. Heute hat man witzigerweise genau den umgekehrten Weg, da steht dann immer noch quasi die 2 für den 2 Liter, aber müsste eigentlich eine 1,8 oder eine 1,6 stehen. Wie wichtig ist es zu berücksichtigen, wie der Kunde auf diese Zahl reagiert, auf diese Leistungsdaten? Ist es tatsächlich so, dass der Kunde sagt, ich will so und so viel Zylinder, ich will so und so viel PS und der muss so und so viel Bums haben? Oder geht der Trend da weg, dass der Kunde sagt, also wenn der in 10 Sekunden auf 100, ist es mir egal, mit wie viel PS er das macht?
Ich glaube, das ist vielleicht schon am Stammtisch noch mit einer der dominierenden Fragen. Wobei, wenn man jetzt auch noch ein bisschen weiter in die Zukunft schaut und wir reden mal über alternative Antriebskonzepte wie Hybride und so weiter, dann hat man ja dann einen Verbrennungsmotor, einen Elektromotor und man weiß ja gar nicht oftmals, wie die Leistung sich zusammensetzt und in welcher Phase des Fahrens dann auch. Also ich denke schon, dass wir da ein bisschen die Generation sind, die wird es da schwer haben jetzt, sich an diese Umstellung zu gewöhnen, aber die neue Generation eigentlich in dem Sinne schon gar nicht mehr. Und von unserer Seite ist das aber auch wichtig, für beide Generationen das richtige Produkt zu haben. Und der Trend wird einfach kommen, dass nicht mehr alleine die Zahl der Leistung entscheidet, sondern zu welchem Zeitpunkt im Fahrzeug und bei welcher Drehzahl die Leistung verfügbar ist, dass der Kunde wirklich in dem Moment, wenn er die Leistung abruft, das Gefühl hat, dass die Leistung auch da ist. Das ist der wesentlich entscheidendere Punkt und das versuchen wir dadurch zu machen, dass wir elektrisch unterstützte Antriebe haben oder, wie ich es vorhin jetzt auch schon ein paar Mal erwähnte, uns des Turboladers bedienen, der ja unabhängig von dem Hubraum dann auch bei kleineren Drehzahlen schon entsprechend schöne Fahrbarkeit zur Verfügung stellen kann.
Lieber Herr Grimm, generell tut sich ja im Umgang mit dem Auto einiges, man verändert viele Dinge. Ich merke zum Beispiel bei mir, dass ich mich an neue Techniken gewöhnen muss. Neue Techniken meine ich in der Handhabung. Wenn ich früher zum Beispiel auf eine Ampel zugefahren bin, dann habe ich halt die Kupplung getreten und war auf der Bremse und habe gewartet, bis das Ding wieder grün wurde. Und wenn es lange gedauert hat, habe ich mich geärgert. Da hätte ich ja den Motor auch ausmachen können. Sie wissen natürlich, worauf ich raus will. Start-Stopp-Automatik. Als ich die erste Start-Stopp-Automatik gefahren habe, habe ich es nicht richtig gemacht, weil ich hatte dann auch immer noch den Fuß auf der Kupplung und dann geht das Ding ja nicht aus. Also die Start-Stopp-Automatik, so wie ich sie kenne, funktioniert nur, ich halte an, kupple aus, also natürlich erstmal Gang raus, kupple aus und dann sagt der Motor in bestimmter Situation, nämlich wenn er warm ist, jetzt schalte ich ab. Was ist denn der Riesenvorteil von diesem Verfahren?
Der Vorteil ist eigentlich dann, dass man den Motor in den Bereichen, in denen er eigentlich von seinem Wirkungsgrad am schlechtesten arbeitet, natürlich dann auch abschaltet. Und die Motoren sind ja gänzlich so gemacht, dass sie eigentlich in der Regel zwischen 1700 und 2000 Umdrehungen ihren besten Wirkungsgrad haben und natürlich dann auch, wenn sie gefordert werden. Ähnlich wie das bei jedem Auto. Wenn man irgendwo sitzt und langweilt sich, dann ist der Wirkungsgrad immer am schlechtesten. Das heißt also, dann schalten wir den Motor ab. Und das machen wir mit dem Start-Stopp-System. Und wir haben momentan ein Start-Stopp-System mit der ersten Generation, die für Sie vielleicht, wie das schon sagten, noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind. In Zukunft wird man darauf abzielen, dass solche Systeme mehr und mehr in den Hintergrund rücken und eigentlich vollkommen passiv dann auch zum Einsatz kommen, nicht mehr aktiv vom Kunden eigentlich gesteuert werden müssen.
Das heißt, ich bleibe dann, so wie ich es früher gemacht habe, auf der Kupplung, aber nach einer bestimmten Standzeit sagt die Elektronik, also hier scheint wohl eine rote Ampel zu sein. Wir reden jetzt nicht davon, dass in Zukunft ja auch diese K2K-Kommunikation kommt, dass also eine Ampel, das gibt ja mittlerweile eine Reihe von Versuchen, ich weiß nicht, wie weit das bei Ihnen im Haus auch schon ausprobiert wird, was ja hauptsächlich die Telekommunikationsunternehmen im Moment bieten, dass sie tatsächlich von der Ampel quasi dem Motor signalisieren, du musst dich jetzt nicht mehr abschalten, weil in 4 Sekunden wird wieder grün. Also das wird dann natürlich der nächste Schritt. Aber man muss sich natürlich an bestimmte Dinge gewöhnen. Wir haben eben auch, das ist jetzt vielleicht für die Hörer ein satter Bruch, aber ich würde ganz gerne zu diesem Thema Automatik kommen. Ich bin zum Beispiel jemand, der bekennender Automatikfahrer ist, außer wenn ich einen Sportwagen fahre. Weil dann will ich schalten, das ist wie beim Sport. Wenn ich Sport treibe, will ich mich anstrengen. Sportwagen heißt für mich Gas geben, schalten, Kupplung und so weiter. Beim normalen Fahren stört mich das, im Stau stört es mich sowieso, in der Stadt stört es mich sowieso. Ich erinnere mich gut an Sätze von Leuten, die früher gesagt haben, ich fahre deswegen keine Automatik, weil A, ist das langweilig, B, kann ich ja selbst viel schneller fahren mit einem Schaltgetriebe. Dann habe ich immer gesagt, klar, wenn du Schuhmacher heißt, wirst du das schaffen, schneller zu sein mit dem Schaltgetriebe, weil du exakt bis auf den Bruchteil den Motor so ausdrehst, dass du in der richtigen Schaltphase bist. Ich als in Anführungsstrichen besserer Amateur schalte zu früh oder komme in den Drehzahlbegrenzer, das heißt, ich verliere Zeit. Dann hat man früher gesagt, die Automatik schluckt jede Menge. Es gibt mittlerweile Automatikgetriebe oder automatisierte Getriebe. Da habe ich weniger Verbrauch als mit dem Schaltgetriebe. Wo geht da Ihrer Meinung nach der Trend hin? Sie müssen sich ja damit auch beschäftigen, auch wenn Getriebe vielleicht jetzt nicht Motor ist. Aber es gehört ja nun mal in der Kombination untrennbar dazu.
Ja, natürlich ist es so, weil es ist ja so, jemand, der einen Sportwagen fährt, der fährt ja nicht nur immer auf der Rennstrecke damit, sondern der fährt auch morgens mal mit zur Arbeit, steht im Stau und dann möchte er natürlich nicht ein rechtes Bein haben, das normal geformt ist und ein linkes Bein, das durch die Kupplung zu treten dann doppelt so dick ist. Das heißt also, es wird in Zukunft auch bei den automatischen Getrieben, wie Sie es so schön angesprochen haben, normale Modes geben, dann Modes, die sind besonders sparsam, wir nennen die Eco-Mode und es wird auch noch Modes geben, die einen sportiven Touch haben. Das heißt also, Sie können dann in dem Moment beides kombinieren und das kann natürlich ein automatisiertes Schaltgetriebe viel, viel besser. Das heißt also, wir werden ganz normal das Auto mehr an den Kunden hin entwickeln als den Kunden zum Auto. Das ist ganz klar der Trend.
Ich kann mich noch daran erinnern, da ich hier nicht der Jüngsten einer bin. Mein Vater fuhr ein Auto mit einem Dreigang-Schaltgetriebe. Es ist undenkbar, heute noch ein Dreigang-Schaltgetriebe zu fahren. Man ist da heute auch locker mal mindestens bei 6 Gängen. Bei den Automatiken habe ich den Eindruck, da war es früher so, immer Schaltgetriebe minus 1 war Automatik. Also 5-Gang-Getriebe, 4-Gang-Automatik, vorher 4-Gang-Getriebe, 3-Gang-Automaten. Heute überbieten sich manche Hersteller ja schon damit, also G7, G8, also irgendwann haben wir dann wie bei den Rennrädern G25. Wo ist da die, na sagen wir mal, praktikable Grenze? Also ich meine, natürlich werde ich damit vielleicht mehr Effizienz hinkriegen und, aber irgendwo wird der ganze Spaß natürlich auch teurer. Irgendwo ist ja der berühmte Punkt, wo man sagt, okay, bis hier, aber dann nicht mehr.
Also man kann das am einfachsten dadurch unterscheiden, dass man sagt, das macht sicherlich zwischen den einzelnen Fahrzeugklassen Sinn. Wenn Sie jetzt nach wie vor ein Auto haben, das 200 km/h oder schneller läuft, dann können Sie ja da deutlich mehr Gänge unterbringen und fällt es nicht so auf. Wenn Sie jetzt einen kleineren Wagen haben und Sie müssen da 10-mal schalten, bis Sie bei Tempo 100 sind, dann wird jeder sagen, also das macht keinen Spaß. Wenn man das einer Automatik überlassen kann, ist das deutlich einfacher. Deswegen werden wir halt auch ganz klar den Anwendungsbedarf für die reinen Automatikgetriebe bei den größeren, komfortableren Fahrzeugen sehen, die kleineren Handschaltgetriebe und automatisierteren Getriebe bei den kleineren Fahrzeugen und zwischendrin wird es eben die komplette Spreizung geben. Das heißt also in einem i30, i40 werden wir zukünftig alle Getriebevarianten haben und das haben wir jetzt ja derzeit auch schon. Wir bieten ja derzeit ein Handschaltgetriebe an, ein Automatikgetriebe an. Ich hatte Ihnen vorhin schon das DCT als Brückentechnologie dann vorgestellt, was wir jetzt sukzessive auch in alle Plattformen dann einführen werden. Und damit haben Sie die Möglichkeit, nahezu beides dann auch zu schaffen. Also der Trend wird ganz klar zu höheren Gangzahlen gehen in den größeren Fahrzeugen. Wir sehen jetzt hier schon bis zu 9 Gangstufen. Bei den Handschaltgetrieben denken wir, dass wir auf absehbare Zeit schon bei 6 Gängen bleiben, weil, wie ich sagte, bei kleineren Fahrzeugen man sich sonst zu Tode schalten, das eigentlich dem Kunden mehr Stress als Komfort bringt.
Wir kommen so langsam zeitmäßig ans Ende unseres Interviews. Wir könnten zwar mit Sicherheit noch eine Stunde weiterreden, aber A, haben Sie natürlich ein Zeitfenster, B, müssen wir ja auch ein bisschen auf Sendezeiten gucken. So ein bisschen Ausblick noch. Was wird bei Ihnen, was wird bei Hyundai in der nächsten Zeit passieren? Und die Frage ist natürlich, wir sind ja immer an diesem berühmten Scheideweg, was Sie mir erzählen dürfen und was halt eben natürlich noch nicht erzählt werden darf. Ich könnte also jetzt sagen, wann kommt der Hybrid, wann kommt dies, wann kommt jenes, das schenke ich mir jetzt, sagen Sie mir einfach so ein bisschen Ausblick, was kann man in den nächsten 2-3 Jahren erwarten, weil das ist ja in der Autoindustrie quasi das, was bei mir morgen ist.
Natürlich haben wir auch, da erzähle ich ja gar keine Geheimnisse, wir haben ja diese ganzen alternativen Antriebs- und zukunftsorientierten Antriebstechnologien schon längst am Laufen bei uns, wie wir das so schon nennen. Wir haben diverse Versuchsflotten, weil wir die ja intern schon testen. Das heißt also, wir haben Fahrzeuge, die über Hybride, das heißt Verbrennungsmotor mit Elektromotor verfügen, wie im Sonata jetzt auch. Wir haben rein Elektrofahrzeuge wie den kleinen i10 und wir haben mittlerweile auch Brennstoffzellenfahrzeuge wie jetzt den iX35, die wir in diversesten Flotten und Modellprogrammen schon haben. Man muss immer ein bisschen auch schauen, wie sich die politische Richtung ändert. Wir haben ja jetzt derzeit gerade den Atomausstieg beschlossen. Das heißt also, bei uns wird elektrische Energie demnächst vielleicht auch nicht mehr ganz so sauber sein, wie wir das in der Vergangenheit mal hatten, wenn man rein das CO2 sieht. Insofern sind wir natürlich als Hersteller dran getrieben. Aber wir sind in der Lage, eigentlich ab 2012, ab nächstem Jahr, alle diese Technologien entsprechend dann anzubieten. Von der Brennstoffzelle gehen wir vielleicht bis 2015 aus, dass wir einen substanziellen Anteil verkaufen können, und dementsprechend müssen wir ein bisschen abwarten, wie der Markt das auch fordert, weil wir hatten in der Vergangenheit schon öfters sehr, sehr innovative ökologische Konzepte, die dann für ihre Zeit einfach ein bisschen zu früh waren, ihrer Zeit noch voraus waren. Insofern sind wir gespannt, wie weit der Kunde und vielleicht auch Sie und Ihre Hörerschaft das auch annimmt. Also sind wir sehr auf die Bestellungen dann gespannt.
Das erinnert mich so an den umgekehrten Satz von Gorbatschow. Da kann man sagen, wer zu früh kommt, den bestraft das Leben, weil er nämlich keine Kunden findet. Ja, liebe Hörer, ich glaube, wir sind durch. Haben wir noch irgendetwas Wichtiges vergessen, worüber wir noch sprechen könnten? Dann darf ich mich bedanken für dieses nette Gespräch. Ich will unseren Hörern vielleicht noch mal vor Augen führen. Hyundai hat ganz viele Modelle in Deutschland, und losgegangen ist es mit einem Freizeittier, mit einem Pony. Es war natürlich ein Auto, aber jeder hat gesagt, du reitest ein Pony. Es war ein kleines Coupé. Erinnern Sie sich noch an die Zeit?
Ja, das war noch so ein bisschen vor meiner Zeit, aber ich bin natürlich in dem Sinne stolz, jetzt so die ganzen Nachfahren von dem berühmten Pony jetzt mittlerweile dann in die Familie aufnehmen zu dürfen, und vielleicht bringen wir auch das Pony nochmal als Revival irgendwann dann, weil man sieht ja, ähnlich wie an der Mode, es kommt ja jeder Trend des Öfteren mal im Leben.
Und ich meine, niemand hindert Sie dran zu sagen, wir haben aus dem Pony ein rein rassiges Rennpferd gemacht. Der Spruch ist genial, den sollten wir uns patentieren lassen. Herr Grimm, ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen auch.
Das war ein Beitrag von Michael Weiland. Mehr zu diesem und anderen Themen gibt's auf was-audio.de.